Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Theo Gerz im Studio. Herzlich willkommen. Es war eine Dürre, eine kurze Erklärung. Gerade mal drei Sätze, mehr nicht. 3,5 Wochen ist das her. Am 10. Juli in Washington ist NATO-Gipfel. Veröffentlichen die amerikanische und die Bundesregierung eine gemeinsame Erklärung. Es ist später Nachmittag, 17, 18 Uhr, Deutschland schon überwiegend im Feierabend. Und wer sich mit dem NATO-Gipfel in Washington überhaupt beschäftigt, der achtet im Zweifel mehr darauf, ob Joe Biden fehlerfrei eine Rede halten kann oder heil eine Treppe rauf und wieder runterkommt. Das erklärt auch, aber eben nicht allein, warum diese besagte Erklärung, die deutsch-amerikanische Erklärung, bislang so unter dem politischen Radarschirm herumgeistert. Dabei hat sie deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Denn die Erklärung, die da in Washington am Rande des NATO-Gipfels verteilt wurde, hat es in sich. Deutschland und die USA sind übereingekommen, dass die USA ab 2026 neue Raketen und Marschflugkörper in Deutschland stationieren, die eine deutlich größere Reichweite haben als die derzeit hier befindlichen Systeme. Das war schon ein ziemlicher Rums. Und es gibt hier vielleicht mal und da eine Interviewäußerung oder ein Statement. Aber ansonsten herrscht eher Stille und Stillschweigen bei dem Thema, obwohl die Ankündigung durchaus Ängste weckt und bei vielen auch Erinnerungen wach werden an die 80er Jahre, an den NATO-Doppelbeschluss. Also an Nachrüstung plus Verhandlungsangebot über Abrüstung, an russische SS-20-Raketen und amerikanische Marschflugkörper und Pershing-2-Raketen, an Friedensbewegung, blaue Friedenstauben und Großdemonstrationen in Bonn. Das sollte man alles mal nachlesen, wer das nicht sich so richtig erinnern kann, was damals hier los war. In jedem Fall gilt, im Vergleich zu heute, kein Vergleich. Da hat man, wie gesagt, eher den Eindruck, still ruht der See, obwohl die Grundfrage damals wie heute ähnlich ist. Machen neue US-Raketen Europa sicherer? Das war damals die Frage und es ist auch heute die Frage hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Meine Gesprächspartner, ich begrüße Dietmar Bartsch, er ist verteidigungspolitischer Sprecher der Gruppe der Linken im Bundestag. Guten Tag, Herr Bartsch.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Als Zweiter in der Runde Wolfgang Hellmich, SPD, Bundestagsabgeordneter, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Auch an Sie, guten Tag, Herr Hellmich.
Guten Morgen in der Runde.
Und aus München zugeschaltet Dr. Frank Sauer. Er ist Forschungsleiter des METIS-Instituts für Strategie und Vorausschau der Bundeswehr-Universität München. Guten Tag, Herr Sauer.
Guten Morgen aus München.
Ja, und wir haben erste Hörerstimmen gesammelt heute früh zwischen 8 und 9 Uhr. Hören wir mal rein, was auf unsere Frage, ob neue US-Raketen Europa sicherer machen, was darauf die ersten Hörer geantwortet haben.
Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Michael Dübler aus Auerbach im Vogtland. Also ich bin nicht der Meinung, dass neue Waffen die Welt in irgendeiner Art und Weise sicherer machen. Wir müssten doch aus zwei Weltkriegen irgendwas gelernt haben.
Also holt man den auch drum. Die Nachrüstung der amerikanischen Raketen ist dringend notwendig. Womit will man denn sonst skrupellose Diktatoren wie Putin aufhalten? Mit schlauen Reden und Zahnstochern wird das leider nicht gelingen.
Frau Müller aus Berlin. So wie ich mir es schon in den 1980er Jahren nicht für falsch hielt, hier in Deutschland Raketen zu stationieren, so kann ich mir nicht vorstellen, dass eine erneute Stationierung uns mehr Sicherheit bringen kann. Schon allein wegen der kurzen Vorwarnzeit.
Lotti Lietzmann in Berlin. Damals hatten wir in der Eifel Atombomben gelagert. Diesmal sollen es ja keine Atombomben sein. Und deswegen finde ich das in Ordnung, denn wir haben eine Verpflichtung innerhalb der NATO.
Mein Name ist Andreas Jung, ich wohne in Kraftsdorf. Diese Raketen machen uns nicht unbedingt wirklich sicherer, da speziell Herr Putin und seine Verbündeten in Weißrussland es sowieso darauf anlegen, den Westen anzugreifen. Das steht unabwendbar fest.
Alexander Schwarz, Berlin. Ja, die neuen Raketen machen Europa mit Sicherheit sicherer, weil das einzige Argument ist, was ein Putin und auch die anderen Diktatoren verstehen.
Mein Name ist Susanne Teipel. Ich rufe aus Schopfheim an. Das ist in Baden-Württemberg. Die Welt ist im Aufrüstungswahn und wir können uns zigtausendmal in die Luft sprengen. sprengen. Und ich finde, das muss gestoppt werden, ehrlich gesagt. Also insofern, meine Meinung ist, Frieden schaffen ohne Waffen.
Tja, soweit erste Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer zur Frage heute in Kontroversen. Machen neue US-Raketen Europa sicherer? Wir haben es gehört, alles war dabei. Hoffnungen, wie von der letzten Hörerin in der kleinen Umfrage, aber auch Entschlossenheit, klare Kante zu zeigen, aber auch Sorgen und Ängste vor neuen Raketen. Herr Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Bevor wir über das Pro und Contra reden, sollten wir noch kurz ein paar Fakten klären. Was soll da eigentlich stationiert werden?
Ja, also da geht es darum, eine Fähigkeit bereitzustellen, die eigentlich schon seit vielen Jahren in der NATO vorgesehen ist. Diese Multi-Domain Task Force, um die es da geht, die in Wiesbaden stationiert werden soll, die ist erstmalig 2017 schon aufgestellt worden und seit 2021, also vor der Vollinvasion Russlands in der Ukraine, wissen wir auch schon, dass da nach Wiesbaden eine solche Taskforce kommen soll. Und auch in der nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands ist angekündigt, dass genau diese Fähigkeit, um die es da geht, beschafft werden soll. Und solange wir die nicht selber haben, daran wird jetzt gearbeitet, Deutschland, Frankreich, Italien und Polen entwickeln genau so etwas, solange stellen die Amerikaner diese Fähigkeit zur Verfügung. Das heißt, kurz mit Blick auf die Hörerinnen und Hörerstimmen, Sicherheit wird hier erzeugt, das ist die Idee, durch Abschreckung. Und Abschreckung ist nicht stabil. Das gilt für konventionelle Abschreckung allemal, aber auch für nukleare Abschreckung. Aber darum geht es. Es geht darum, ein Signal zu senden, dass im Falle einer konventionellen Auseinandersetzung mit Russland diese Waffen genutzt würden, um Russland empfindlichen Schaden zuzufügen, Hauptquartiere zu treffen, logistische Knotenpunkte zu treffen und insbesondere die bodengebundene Flugabwehr der Russen zu treffen, sodass dann eben Luftstreitkräfte der NATO die Luftüberlegenheit erringen können. Also es ist ein Signal, dass die NATO schon, ich sage das nochmal, außerhalb jetzt dieses aktuellen Kontexts schon lange entwickeln will, mit dem man sagt, im Falle einer konventionellen Auseinandersetzung können wir sofort in der Tiefe wirken und damit eben ja, es sehr unattraktiv machen, ja, für Russland irgendwie eine Auseinandersetzung zu suchen. Also es war alles lange geplant. Es geht um rein konventionelle Kriegsführung. Es hat alles nichts mit Nuklearwaffen zu tun. Nichts von diesen Waffen ist nuklear bestückt. Nichts kann nuklear bestückt werden. Das ist eine Fehlinformation, die hier überall auch in den Medien rumgeistert. Keines dieser Waffensysteme, die jetzt erstmal in der Diskussion sind, ich kann gerne ausführlicher erklären, um was es sich da dreht.
Machen wir gleich noch, Herr Sauer.
Ja, also keines die dieser Waffensysteme reicht durch bis Moskau. Und brisant ist die Sache eben nur aus zwei Gründen. Erstens, weil es die Regierung versäumt hat, es zu erklären, was das ist und worum es da steht. Und weil jetzt natürlich seit 2022 der größere Kontext Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist.
Mhm. Auf den Kontext kommen wir sicherlich im Verlauf der Sendung noch zu sprechen. Herr Bartsch, verteidigungspolitischer Sprecher der Gruppe der Linken im Bundestag. Machen diese neuen Raketen Europa sicherer aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist vor allen Dingen eine Glaubensfrage. Und wenn man fest daran glaubt, dann kann man sagen, das wird damit sicher gemacht. Ich sehe das ausdrücklich nicht so, weil wir in einer großen Gefahr sind. Die Warnzeiten werden immer kürzer. Und deswegen bleibt meine Position, dass wir viel, viel mehr in Richtung Rüstungskontrolle, in Richtung Rüstungsbegrenzung und auch dann wieder in Richtung Abrüstung gehen müssen. Das Problem ist doch Folgendes. Es wurde am Rande dieses NATO-Gipfels von zwei Regierungschefs etwas vereinbart. Sie haben das in der Anmoderation zu Recht gesagt, ohne dass es irgendeine Debatte gegeben hat. Es gibt null Erklärungen und das ist ein Riesenproblem. Ich finde, das Mindeste ist, dass wir eine Debatte, deswegen danke für diese Sendung in Deutschland haben, dass wir eine Debatte mindestens im Verteidigungsausschuss, mindestens eine Debatte im Bundestag haben, damit klar ist, worum es geht und damit Menschen sich eine Position dazu erarbeiten können. Ich sehe das insgesamt als hochproblematisch, denn im Gegensatz zum NATO-Doppelbeschluss 1979, da wurde ausdrücklich auch ein Dialogangebot an Russland unterbreitet. Das ist jetzt nicht der Fall. Und ich finde, das ist ein Problem. Ansonsten kann man über die Fähigkeiten und so weiter streiten. Das ist eine zutiefst politische Frage und nicht eine, dass man das schon lange geplant hätte, dass Abschreckung damit erfolgreicher ist. das teile ich alles ausdrücklich nicht. Die Abschreckung ist schon jetzt riesig groß und die Welt kann mehrfach in die Luft gesprengt werden.
Ja, das haben wir auch gerade bei der letzten Hörerin in unserer Umfrage gehört. Wolfgang Hellmich, Sie sind verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ihre Partei ist in dieser Frage ja nicht ganz einig, um es mal so zu sagen. Der linke Flügel mit Fraktionschef Rolf Mützenich warnt vor dem Risiko einer militärischen Eskalation. SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt hingegen, wir müssen abschrecken und die Waffen sind nötig. Wir haben da eine sogenannte Fähigkeitslücke, auf die auch Dr. Sauer gerade schon hingewiesen hat. Wo steht der Verteidigungspolitiker Wolfgang Hellmich in dieser Debatte?
Der steht in dieser Debatte erstmal an der Seite von Herrn Sauer, meinem Dr. Sauer, weil ich finde, es ist richtig und notwendig, in dieser Debatte zu einer Versachlichung beizutragen, nämlich erstmal zu erklären, worum es überhaupt geht. Und da ist es wichtig, drei Punkte hervorzuheben, die eben mit Blick auf die Vergangenheit völlig anders sind. Es geht um eine rein konventionelle Bewaffnung oder rein konventionelle Waffen, die in Deutschland stationiert werden sollen. Es geht nicht um atomare Waffen. Zum Zweiten, nicht die Bundesrepublik Deutschland kauft diese Systeme, wie auch fälschlicherweise behauptet wird, sondern das sind amerikanische Systeme, die im Rahmen von bestehenden Stationierungsabkommen auch in Deutschland stationiert werden können. Und die Rechte des Bundestages sind in keiner Weise berührt, weil diese Abkommen klar machen, das unterliegt nicht der Entscheidung des Bundestages. Aber dennoch ist es richtig und notwendig, dass wir im Bundestag darüber nicht nur in den einzelnen Ausschüssen, sondern ich denke auch im Plenum an anderen Stellen über die Fragen diskutieren und auch Positionen und Meinungen austauschen. Das ist das Recht und das ist auch die Notwendigkeit des Parlaments, auch in Bezug auf die Debatte in der eigenen Öffentlichkeit, dieses zu tun. Haben wir in meiner Fraktion auch miteinander vereinbart, dafür zu sorgen, dass das auch geschehen wird. Und deshalb glaube ich und sehe ich an der Stelle in einer Versachlichung dieser Diskussion, dass man damit auch erklären kann, es geht um reine Abschreckung. Und es geht um die Erhöhung der Abschreckungsfähigkeiten, weil diese Systeme, die da stationiert werden sollen, werden erst dann oder sollen erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Abschreckung versagt hat. Also sie stehen ganz am Ende einer Kette von Entscheidungen und Kette von Ereignissen, weil kriegerische Auseinandersetzungen fallen ja nicht vom Himmel. Sie haben alle Vorlaufphasen und deshalb zieht auch das Argument mit der Zeit nicht. Was immer gesagt wird, kurze Zeiten, kurze Warnzeiten. Nein, die Warnzeiten werden in einem Ablauf vor einer solchen Situation, dass sie zum Einsatz kommen, alle da sein. Also
Hellmich,
von daher geht es um Abschreckung.
Hellmich, jetzt sind Sie mir so ein bisschen ausgebüxt, habe ich das Gefühl, weil ich gefragt habe, wo steht der Verteidigungsexperte Wolfgang Hellmich in der Debatte? Das heißt, sind Sie für oder eher gegen die Station? Das, was ich jetzt gerade von Ihnen gehört habe, klingt eher so, dass Sie im Lager der Befürworter stehen und sagen, ja, wir kommen wohl Stand heute und nach dem, wie wir die Lage einschätzen, nicht um diese Stationierung herum, die ja erst in 2 Jahren kommen soll.
Da es ja der Stärkung der Abschreckung geht, stehe ich an der Seite derjenigen, die sagen, es ist richtig und seit längerer Zeit angekündigt, diese Systeme in Deutschland zu stationieren.
Ja. Ist es für Sie eine Nachrüstung nach dem Motto, Russland hat vorgerüstet in Anführungszeichen und wir müssen jetzt nachziehen?
Naja, wenn wir uns das Atomwaffenarsenal Russlands ansehen, das zum Beispiel in Kaliningrad und wahrscheinlich auch in Weißrussland stationiert ist, gehe ich davon aus, dass diese Systeme Richtung Westen gerichtet sind. Und in den verteidigungspolitischen oder militärpolitischen Richtlinien Russlands wird ja nur seit geraumer Zeit die NATO eindeutig als Feind tituliert und bezeichnet. Also wie soll ich das anders verstehen? Und da gehe ich davon aus und halte ich es für richtig, dass man die eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten stärkt. Mhm. Und das tun wir damit.
Dietmar Bartsch von den Linken. Ich möchte Sie mit einer Mail von Wolfgang Daub, eine der ersten, die hier eingetrudelt sind, konfrontieren. Herr Daub schreibt, sicherer macht die BRD und EU ein Aufwachen aus dem selbstverschuldeten Dornröschenschlaf. Und dann kommt's, Putin und Peking und die Mullahs im Iran. Das sind die Herausforderungen für die Sicherheit hierzulande. Da reichen ein paar amerikanische Raketen nicht, sondern nur eine deutliche Aufstockung der Verteidigung in der BRD und in der EU. Was würden Sie diesem Hörer Wolfgang Daub antworten?
Ich glaube, dass das eine zutiefst ideologische Sicht ist. Da frage ich mich, wenn denn diese Raketen stationiert sind und im Übrigen in 2 Jahren, worauf Herr Helmich zu Recht hingewiesen hat, was ist denn eigentlich in der Zwischenzeit, wenn das denn so gefährlich wäre, dann ist diese Zeit ja für uns ein riesengroßes Problem. Ich finde, dass die Richtung insgesamt nicht stimmt. Ja, um das klar zu sagen, das hat nichts mit Sympathien für Herrn Putin zu tun. Völkerrechtswidriger Krieg, der verurteilt gehört, ohne Wenn und Aber. Und die Verantwortung für all diese Eskalation liegt in Russland. Das ist unbestritten. Und trotzdem muss der Weg ein anderer sein. Der muss in Richtung Abrüstung wieder gehen, auch wenn das im Moment absurd klingt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und da hat Herr Helmich recht. Wir brauchen dazu eine Debatte. Und es ist ja kein Zufall, dass der Ministerpräsident von Sachsen, immerhin von der Union, Herr Kretschmer, fordert, dass es eine Volksbefragung zu diesem Thema geben soll. Nun will ich das gar nicht bewerten, aber wenn in der Union derartige Stimmen laut werden, dann finde ich, muss man die Probleme, die Sorgen und Ängste ernst nehmen und man muss eine solide Debatte zu dieser Frage führen. Das, was da passiert ist, dass der Kanzler mehr oder weniger nebenbei etwas unterzeichnet, das geht so überhaupt nicht. Wir müssen mehr als erklären und wir müssen mehr wieder ein Gewicht auf Diplomatie legen, denn dieser Glaube mit dieser und jener Rüstung und noch mehr in Verteidigung. Ich meine, man muss sich mal die Entwicklung der letzten Jahre anschauen. Man muss sich die Entwicklung des Verteidigungsetats anschauen. Das alles ist eine völlige Umkehrung zu früheren Jahren. Da ist doch einfach diese These falsch zu sagen, also wir sind im Dornröschenschlaf. Das ist eine völlig irrsinnige These, wenn man sich die Summen anguckt. Nach NATO-Kriterien über 90 Milliarden gibt Deutschland für Verteidigung aus. Das hat nun wahrlich nichts mit Dornröschenschlaf zu tun. Ich glaube, dass wir viel mehr einen Schwerpunkt in Richtung Diplomatie legen müssen, damit wir wieder dahin kommen, dass es eine Rüstungsbegrenzung gibt, dass die Verträge, die in härtesten Zeiten der Blockkonfrontation zustande gekommen sind, eine Wiederbelebung erfahren, wie auch immer. Aber die Richtung muss dahin gehen.
Inwieweit es Gesprächsbereitschaft auf der russischen Seite gibt, das werden wir sicherlich in der Sendung noch das ein oder andere Mal ansprechen. Aber wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Ich begrüße Ralf Borchers. Er ruft aus Niedersachsen an. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Borchers, Ihr Punkt.
Ja, wenn ich zurückblicke, die letzten 50 oder 100 Jahre, dann sehe ich ja immer, dass Krieg immer aus der Stärke verhindert worden ist und nicht aus der Schwäche. Und solange wir als Menschen, sage ich jetzt mal, nicht in der Lage sind, mit unseren Nachbarn uns friedlich zu verhalten, mit unserer Frau, Ehefrau sich friedlich zu verhalten, sondern überall die Konflikte ausbrechen und gerade jetzt auch, wo die sogenannte Rechtsentwicklung in der Politik stattfindet, die auch in Gewaltverherrlichung unterwegs ist, wo sozusagen die Stimmungslage noch schlechter wird, frage ich mich, wie man da mit einem Friedensangebot ohne Waffen, wenn man noch bedenkt, dass wir hier in Deutschland diskutieren, sprechen, debattieren und in Europa vielleicht noch, aber außerhalb dieser Region wird ja nicht debattiert oder diskutiert, sondern da werden Fakten geschaffen, da wird aufgerüstet. Wenn ich allein in China sehe, was da passiert, mit was für Kriegsschiffen, die dort massenweise neu auftreten und welche Radikalisierung der Krieg im Nahen Osten nimmt, der ja, ich sag mal, in 100 Jahren auf diese Art und Weise nicht gelöst werden kann. Somit sage ich einfach, wir müssen völlig neu denken, völlig neue Strukturen machen, um überhaupt in Richtung Frieden schaffen ohne Waffen. Ja. Ich kann nur davon berichten, dass in dem Moment, wo man den einzelnen Menschen in die Verantwortung bringt, ich sage da mal zu, wir haben Genossenschaften gegründet im Bereich Wohnen und Energie. Dort funktioniert das alles, weil dort wird debattiert, dort wird hart diskutiert, dort wird dann aber auch ein Beschluss gefasst, wo jeder Einzelne in voller Verantwortung mit abstimmt, weil er daran beteiligt ist an dem Problem. Im Moment sehe ich das, dass diese Probleme ja auf die Politik verlagert werden und die sollen mal irgendwas machen und die sind da einfach nicht so in der Lage, wie wir es hier aktuell sehen. Wenn ich ja, allein die Diskussion um die Präsidentschaftswahlen in Amerika, was für ein Hype, ja, was passiert da? Oder dass wir davon abhängig sein sollen, dass wer dort Präsident wird, das kann doch nicht sein. Europa muss doch eine eigenständige Organisation sein, die sich eigenständig in der Welt behauptet. Ja. Und das kann sie doch mit Sicherheit nicht, indem sie überall Tauben fliegen lässt und die anderen, die alle abknallen. So funktioniert das nicht. Kann es nicht funktionieren, auch nicht mit debattieren.
Ja, Ihr Punkt ist angekommen, Herr Borchers. Ich habe vor allem Ihren Anfang mir gemerkt, die Erfahrung der letzten 50 und 100 Jahre zeigt, Krieg wird nur aus einer Position der Stärke heraus verhindert. Herr Sauer, ist das die historische Erfahrung, auf der wir uns gründen müssen bei unseren Entscheidungen? Ganz kurz die Antwort, weil die Nachrichten gleich kommen.
Ich müsste eigentlich erstmal den Herrn Bartsch korrigieren, weil er gesagt hat, dass wir 90 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Und das ist falsch. Mhm. Deutschland hat 90 Milliarden Euro an die NATO gemeldet, aber da sind Rentenzahlungen, Zinsen und Entwicklungsgelder dabei. Und mit Pensionen von pensionierten Generälen wird Deutschland nicht verteidigt. Wer wissen will, wie viel wir ausgeben für Verteidigung, der guckt in den Einzelplan 14 und das sind so um die 52 Milliarden und nicht 90. Also das ist ganz wichtig, dass wir das erstmal korrigieren, weil ich bin auch für eine solide Diskussion, aber dann müssen wir uns auch an die Fakten halten.
Okay, weiter geht's in der Sendung Kontrovers. Heute zur Frage, machen neue US-Raketen Europa sicherer? Es diskutieren Dietmar Bartsch, der verteidigungspolitische Sprecher der Gruppe der Linken im Bundestag, Wolfgang Hellmich, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion und Dr. Frank Sauer von der Bundeswehr-Universität in München. Und Herr Bartsch, ich möchte an Sie gleich die Frage noch einmal aufwärmen, um es mal so zu sagen, die unser Hörer vor den Nachrichten aufgeworfen hat. Der sagte, Krieg wird erfahrungsgemäß nur aus einer Position der Stärke verhindert. Hat er da nicht einen Punkt, was diese Form von Nachrüstung oder von Raketenstationierung, sagen wir es neutral, betrifft?
Ich würde da zumindest ein Fragezeichen setzen. Aber lassen Sie mich zunächst auf Herrn Sauer eingehen, der mir unterstellt hat, dass ich den Einzelplan 14 nicht kennen würde. Das ist wirklich leicht daneben. Als langjähriger Haushaltspolitiker weiß ich sehr wohl, was dort im Verteidigungsetat ist. Und ich habe darauf verwiesen, dass 90 Milliarden von der Bundesregierung an die NATO gemeldet worden sind und nicht von uns. Also das ist nur zur Klarstellung. Und selbstverständlich sind im Einzelplan 14 auch Lohnzahlungen und anderes enthalten. Jetzt zu dieser Frage. Also wer denn sagt, dass es nur aus einer Position der Stärke wäre, der kann ja, weil der Hörer dieses Beispiel Israel ja genommen hat, der kann ja nur feststellen, dass der furchtbare Überfall der Hamas am 7. Oktober ja nicht durch Stärke verhindert worden ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland und auf der Welt nicht zu einem Ziel kommen, in dem wir sagen, alle Länder rüsten immer weiter auf. Nein, es muss um Abrüstung gehen. Und zwar sehr wohl in Russland als auch in China, als auch in den USA und in Deutschland. Denn wenn wir uns die Situation in unserem Land anschauen, dann werden an vielen Stellen Sparmaßnahmen, Sie hatten eben in den Nachrichten das Thema Haushalt notwendig, aber im Verteidigungsetat haben wir seit Jahren die höchsten Steigerungsraten. Und ich finde, dass wir zumindest mehr Aktivitäten in Richtung Abrüstung unternehmen müssen, denn es stimmt schlicht nicht, dass nur eine Position der Stärke verhindert hat, dass Kriege begonnen haben. Man kann auf so viele Kriege verweisen, wo vorher Länder hochgerüstet worden sind und trotzdem sind Kriege ausgebrochen. Da ist der Nahe Osten aktuell ein beredtes Beispiel.
Wolfgang Hellmich von der SPD, verteidigungspolitischer Sprecher. Ich möchte auch Sie mit einer Mail, die gerade reingekommen ist, von Christel Richter konfrontieren. Sie ist gegen die Stationierung der Raketen und sie schreibt uns, die Stationierung neuer US-Raketen ist eindeutig eine Provokation gegenüber Russland. Sie machen so lange, bis Putin bis aufs Blut gereizt die Nerven verliert und den Kriegstreibern in unserer Regierung muss das Handwerk gelegt werden. Punkt. Was sagen Sie, Frau Richter, die uns so geschrieben hat?
Frau Richter verdreht die Tatsachen. Die Tatsache ist, dass die Aufrüstung, die in Russland geschehen ist, gerade die atomare Aufrüstung, den Westen zum eigenen Schutz zur Reaktion herausfordert. Und nochmal, wie gesagt, es geht hier um konventionelle Waffen, die darauf ausgerichtet sind, eben auch einen atomaren Angriff gegen den Westen als völlig aussichtslos darzustellen, weil wir die entsprechenden Mittel haben, um es auch zu verhindern. Es geht um Abschreckung. Und da möchte ich auch Herrn Bartsch widersprechen. Wenn man das genau liest, was uns auch die beiden Staatssekretäre geschrieben haben, ist da eindeutig geschrieben, das Angebot an Russland über Abrüstung zu verhandeln, steht nach wie vor. Der INF wird von den USA eingehalten. Nur die Antwort.
INF, muss man dazu sagen, das ist der Abrüstungsvertrag von 1987, glaube ich, mit dem damals die Raketen, die mit dem NATO-Doppelbeschluss hier in Europa stationiert wurden, vorher gab es ja die SS-20 in Russland, mit denen diese Raketentypen damals, eliminiert wurden. Das heißt, der Vertrag, der die Zerstörung dieser Raketen, also SS-20 in Russland und Marschflugkörper und Pershing 2 im Westen in der NATO damals geregelt hat. Und die wurden ja auch verschrottet.
Ja, die wurden verschottet. Das ist richtig. Danke für die Erläuterung und die Richtigstellung und Klarstellung. Also die Reaktion, die aus dem Westen gekommen ist, Richtung Putin, ist ja eben nach wie vor, lass uns darüber verhandeln, wie man abrüstet. Wer will das eigentlich nicht? Im Gegenteil, das wollen eigentlich alle. Es soll eben nicht zu einem Krieg kommen. Darum geht es. Es geht um das Thema Abschreckung und es geht um das Thema gleichzeitig Diplomatie. Nur wenn die Antwort darauf aus Russland ist, wir werden dann weiter atomare Waffen stationieren, atomare Hochrüsten, die Drohung von Russland kennen wir seit einigen Jahren, dann ist das eine klare Absage, die dort erteilt wird, nach dem Motto, wir werden mit niemandem über diese Fragen verhandeln. Mhm. Ja, so ist die Lage.
Mhm. Frank Sauer in München von der Bundeswehr-Universität. Gerd Böttcher hat uns eine WhatsApp geschrieben. Auch er ist gegen die Stationierung dieser USA-Raketen in Deutschland und er begründet das wie folgt. Ich bin der Ansicht, dass die USA andere Interessen und geopolitische Ziele haben als wir Europäer. Was antworten Sie, Herrn Böttcher?
Ja, damit hat er recht, weil das Interesse der USA sich schon seit geraumer Zeit, schon seit der Administration von Barack Obama in Richtung China wendet und man sich eben auf den Indo-Pazifik fokussiert. Und das sind nicht etwa gute Nachrichten für uns in Europa, sondern das sind schlechte Nachrichten, weil wir haben ja jetzt in den 2,5 Jahren gesehen, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, wo wir als Europäerinnen und Europäer stünden, und wie wir, in welchem Maße wir die Ukraine unterstützen könnten, wenn die USA nicht mit im Boot wären. Und insofern gehe ich davon aus, dass wenn es so kommt, dass eben das Ticket Trump-Vance gewählt wird in den USA, was durchaus nach wie vor möglich ist, wir in Europa nochmal ganz andere Diskussionen werden führen müssen mit Blick auf die Frage, wie wir unsere eigene Sicherheit gegenüber Russland organisieren und auch wie viel Geld wir dafür in die Hand nehmen.
Heißt, Herr Sauer, aus Ihrer Sicht ist es ein Positivum, um es mal so auszudrücken, dass Deutschland und die USA in diesem Fall diese Übereinkunft über diese Stationierung getroffen haben. Aber es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn es könnte zum Beispiel ein Donald Trump, sollte er die Wahl gewinnen im November, möglicherweise das Ganze wieder einkassieren und dann haben wir hier umsonst diskutiert?
Absolut möglich, ja klar.
Was würde das für die Sicherheit Europas bedeuten, wenn Herr Trump so reagieren würde, vielleicht möglicherweise auch aus Rücksicht gegenüber Wladimir Putin?
Na, ich will das mal an diese Frage zurückbinden, die wir jetzt vorher hatten, ohne daraus ein politikwissenschaftliches Seminar werden zu lassen. Also diese Frage so, wie verhindert man Kriege und was hat es mit der Stärke auf sich? Das müssen wir vielleicht nicht generell versuchen zu klären, aber mit Blick auf Putins Russland haben wir ja jetzt 25 Jahre lang Anschauungsmaterial bekommen und haben ganz gut verstanden, wie dieses Russland unter Putin tickt. Und es stellt sich eben raus, dass in der Nachbarschaft Länder, die nicht in der NATO sind, von Russland überfallen werden. Georgien, die Ukraine 2014, die Ukraine dann erneut 2022. Also das hat schon seinen Grund, dass er eben zum Beispiel diese Länder bisher nur angegriffen hat und eben nicht zum Beispiel die Länder im Baltikum, weil die eben in der NATO sind. Also ich glaube schon, dass in diesem konkreten Fall und mit Blick auf die Situation, in der wir uns jetzt in Europa befinden, die ich extrem beklagenswert finde, ich will auch hin wieder zu Rüstungskontrolle und auch hin zur Abrüstung. Aber die Frage, die uns ja hier quasi spaltet, ist, wie kommen wir dahin? Und in dieser aktuellen Situation, denke ich, ist dieses Signal, was da gesendet wird in Richtung Russland, nämlich, wir könnten euch massiv Schaden zufügen, wenn ihr uns dazu zwingt und einen Krieg beginnt, also lasst es lieber bleiben. Das Signal ist, dass wir, ich sage das betont, leider senden müssen. Und natürlich hat das Ganze eine transatlantische Komponente, weil ich glaube schon, dass da durchaus mit reinspielt, Verzahnungen zu schaffen zwischen uns in Europa hier und der Administration von Biden, die noch im Amt ist, die man schwierig zurückdrehen kann, wenn dann demnächst möglicherweise Trump kommt. Aber dass das alles unter Umständen relativ schnell vorbei sein könnte, damit müssen wir in Europa im Grunde planen. Und ich hatte das vorhin angerissen, wir entwickeln eigene Fähigkeiten, Deutschland, Frankreich, Italien und Polen gemeinsam in diese Richtung. Aber das wird 5 Jahre dauern. Mhm. Und währenddessen hat Russland natürlich Zircon, Kaliber, Kinjal, Iskander, all diese Systeme, die auf die Ukraine herabregnen tagtäglich, mit denen sie natürlich auch uns beschießen könnten. Und die sind tatsächlich zum Teil, Iskander wurde vom Herrn Helmich genannt, auch nuklear bestückbar und könnten im Grunde, der Begriff Vorwarnzeit fiel vorhin, so gut mit so gut wie keiner Vorwarnzeit, wenige Minuten, sofort alle möglichen Ziele in Deutschland treffen und uns sozusagen mit einem atomaren Erstschlag überziehen. Und da machen diese paar Tomahawks und SM-6, die da jetzt in Wiesbaden stationiert werden sollen, keinen Unterschied, weil ganz Deutschland ist voller Angriffsziele.
Wir bleiben noch kurz beim Thema Russland und wir haben einen Hörer in der Leitung, Jakob Zankel. Ich bitte ihn noch ein bisschen um Geduld, weil einen Aspekt muss ich vorher jetzt, weil wir jetzt gerade bei diesem Aspekt Russland sind, aufgreifen. Eine Mail von Peter Langschmidt, auch zum Thema Russland, und ich würde sie vor allem an Dietmar Bartsch von den Linken richten. Peter Langschmidt schreibt, Herr Bartsch, die aktuelle Lage in der Ukraine zeigt zum Beispiel, dass friedliche Staaten heute einer sehr realen Gefahr eines Überfalls aus Russland ausgesetzt sind. Und von denen, die kürzlich angekündigten Pläne zur Verbesserung der Verteidigungsbereitschaft, also gemeint sind die Ankündigung, diese Raketen zu stationieren, die das kritisieren, erwartet er Alternativvorschläge, weil das Prinzip Hoffnung, wenn wir mit Russland reden, wird schon alles gut, das ist nicht genug. Herr Bartsch.
Ja gut, das ist ja völlig richtig. Das Prinzip Hoffnung kann uns nicht leiten, weil dann liefern wir uns letztlich aus. Ich bin erstmal sehr froh, dass wir offensichtlich in der Runde Einigkeit haben, dass das Ziel ist, Rüstungskontrolle, Rüstungsbegrenzung und Abrüstung nicht nur in Europa hinzubekommen. Das, finde ich, ist ja erstmal sehr, sehr wichtig. Und dann ist die Frage, wie man dorthin kommt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man sehr wohl auch mit anderen Mitteln als mit Aufrüstung dahin kommen kann, dass man Russland davon abhält. Also entweder der Putin ist völlig irrational, wie manchmal unterstellt wird, dann ist es so, wie eben gesagt worden ist, völlig zu Recht gesagt worden ist, dass schon heute mit der atomaren Bestückung Deutschland in einer Riesengefahr ist, Europa in einer Riesengefahr ist. Oder er hat so viel Rationalität, dass man am Ende des Tages doch reden kann. Und ich glaube, dass wir das immer wieder versuchen müssen. Also die Gespräche, die es in der Schweiz gegeben hat, wo auch Herr Selenskyj jetzt sagt, sie müssen unter Teilnahme von Russland fortgeführt werden. Das sind Wege, die wir gehen müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Stationierung von amerikanischen Raketen in 2 Jahren, dass die ja auf absehbare Zeit nicht mehr Sicherheit schaffen kann. Und die Vereinbarung, die getroffen worden ist mit den anderen europäischen Ländern, ist eine Absichtserklärung, nicht mehr und nicht weniger. Ich sehe genau diese Gefahren, die Herr Sauer eben beschrieben hat, dass nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten wir eine völlig neue Situation haben. Und ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen und dass wir viel, viel mehr Angebote, wo es wirklich zum Beispiel auch von Russland im Übrigen ein Moratorium für verschiedene Mittelstreckenwaffen angeboten worden ist und wo dann auch entsprechende Inspektionen sowohl in Kaliningrad als auch in Rumänien möglich gewesen wären, dass man derartige Angebote eben annehmen muss. Ich bleibe da bei der Position, die Helmut Schmidt, langjähriger Bundeskanzler, hatte, lieber 1000-mal reden als einmal schießen. Die Gefahr ist riesig groß und deswegen meine Position ist immer wieder zu versuchen, auch zu reden und dass es Möglichkeiten gibt. Das sehen wir an den konkreten Dingen, nicht nur jetzt beim Austausch, der ja höchst problematisch ist, von diversen Menschen, sowohl aus Russland als auch aus den Vereinigten Staaten, als auch beim Gefangenenaustausch, als auch bei anderen Dingen. Wir müssen es immer wieder versuchen, weil ansonsten kommen wir in eine schwierige Situation, die dann nicht mehr beherrschbar ist.
Sagt Dietmar Bartsch von den Linken. So, jetzt aber Jakob Zankel aus Hannover. Er ist in der Leitung. Guten Tag, Herr Zankel, und Dank. Und erstmal bitte um Verständnis, für dass Sie etwas warten mussten.
Es müssen Gedanken zu Ende geführt werden. Das ist überhaupt kein Problem.
Ihr Punkt. Herr Zankel.
Ich bin Jahrgang 66, das mal dazu gesagt. Das heißt, ich gehöre zu den Leuten, die jugendliche, junge Erwachsene waren, als es um den NATO-Doppelbeschluss ging, als also gefühlt meine gesamte Generation dagegen war. Stimmt nicht, ich war dafür, als einer der wenigen. Ich habe auch die entsprechenden Auseinandersetzungen beispielsweise in der Schule führen müssen. Ich gehöre immer noch zu denen, die sagen, der NATO-Doppelbeschluss hat die gesamten Abrüstungsverhandlungen hinterher erst möglich gemacht, eben weil man aus einer Position der Stärke verhandelt hat. Ich bin sogar der Meinung, man müsste Russland, wie es in den 80er, 90er Jahren passiert ist, schlicht und einfach wieder totrüsten. Das Problem ist eben halt, wir haben es jetzt mit einer ganz anderen Regierungsform zu tun. Selbst ein Herr Brezhnev, selbst ein Herr Gromyko, der nun also überall in der Welt als Mr. Njet bekannt war, waren im Prinzip berechenbar und bereit zu Verhandlungen. Was daran lag, dass eben die UdSSR von einer kollektiven Führung geführt wurde. Wie die dann da in die Führung gekommen sind, die Leute, ganz anderes Thema. Jetzt haben wir es eben mit einem mehr oder minder, zumindest wahrnehmbar von außen, Alleinentscheider mit einer Kammeria, mit einem Küchenkabinett zu tun, wo mit Sicherheit deutlich weniger unterschiedliche Auffassungen da sind. Und ich glaube tatsächlich, dass man mit Herrn Putin nur mit Stärke, mit Überlegenheit fertig wird. Ich glaube auch, dass man mit Putin nur fertig wird, indem man beispielsweise der Ukraine gestattet, auch mit westlichen Waffen den Krieg nach Russland zu tragen.
Okay, Ihr Punkt ist angekommen, Herr Zankel. Wolfgang Hellmich, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Sie waren es vorhin, glaube ich, auch, der gesagt hat, ja, wir brauchen diese Position der Stärke. Aber jetzt nochmal zum Thema NATO-Doppelbeschluss. Das ging natürlich vielen Menschen, so wie Herrn Zankel, als sie von dieser Ankündigung Anfang Juli mit erfuhren, dass neue Raketen hier stationiert werden sollen. Die Erinnerungen an die Zeit der 80er, an die Zeit der Friedensbewegung wurden bei vielen Menschen sicherlich wach. Die Frage ist, funktioniert das möglicherweise dieses Mal nochmal mit einem Herrn Putin? Das ist ja das, was Herr Zankel angesprochen hat. Damals hat es funktioniert mit berechenbaren Politikern, wie er sagt, auf russischer Seite. Jetzt haben wir es mit Wladimir Putin zu tun. Herr Zankel sagt, der Mann ist unberechenbar, mit dem kann man gar nicht verhandeln.
Also ich habe auch auf der Bonner Hofgartenwiese gestanden. Heute würde ich dort nicht stehen, weil ich diese Entscheidung für richtig halte. Und die Unterscheidung, die Herr Zanke auch zu heute getroffen hat, ist ja durchaus richtig. Wladimir Putin ist keiner, der irre ist, sondern er handelt sehr rational, machtbewusst, durchsetzungsorientiert. Und deshalb ist mit ihm an der Stelle auch schlichtweg nicht zu verhandeln, weil er nicht verhandeln will. Seine Vorstellung eines russischen Imperiums, dass er durch die Vorstellung, die er durchsetzen will, verbietet es ihm und er wird auch nicht mit anderen über diese Fragen verhandeln, sondern er setzt auf Gewalt und die Durchsetzung seiner Ziele mit Gewalt. Die gilt es zu begrenzen, ihm deutlich zu machen, es ist nicht der richtige Weg und das geht nur in der Tat durch eigene Stärke, die ihm deutlich macht, dein Weg hat keinen Erfolg, ist der falsche Weg.
Und die Frage ist nur, Herr Hellmich, würde es wieder oder noch einmal funktionieren, jetzt erst Raketen aufzustellen, hier im Westen, in Deutschland, um dann im Schritt 2, wie damals auch, in Verhandlungen so weit zu kommen, dass die ganzen Waffen wieder verschwinden und verschrottet werden?
Ja, wenn das so ginge, wäre das sehr wünschenswert. Man kann das aber nicht apostrophieren, man weiß das jetzt nicht. Alle Reaktionen, die man sieht, ist, dass Russland seinen Weg weitergeht. Und deshalb geht es darum, den eigenen Weg des Aufbaus der eigenen Stärke, der eigenen Sicherheit zu gehen, um eben deutlich zu machen, dein Weg ist der falsche, es führt nicht zum Erfolg. Und es ist besser, sich an den Tisch zu setzen und es ist besser, wie Herr Zelensky mit Blick auf die Schweiz und die Konferenz der Schweiz auch Richtung Russland formuliert hat, einen anderen Weg zu gehen. Ob der so gangbar ist, das entscheidet letztendlich, und das ist auch das Problem, mit anders der Problem dabei, jemand, der in Moskau, in Kreml sitzt und seine Entscheidungen mit seiner, wie wir das sagen, Kammeria für sich selber trifft. Und dabei nur auf die eigenen Interessen schaut und die eigenen Ziele schaut.
Dietmar Bartsch, was würden Sie Herrn Zankel antworten, der ja gesagt hat, wir haben es da im Kreml im Moment mit einem Menschen zu tun, der vielleicht gar nicht so berechenbar ist. Herr Hemmlich hat gesagt, er ist total berechenbar, aber weil man weiß, was er will und wie er tickt. Aber die Frage ist, kann man mit jemandem wie Putin zu Abrüstungsverhandlungen kommen?
Ja, also wenn ich das wissen würde und vielleicht noch den Weg beschreiben könnte, würde ich das sofort tun und
sagen. Ich frage Sie deshalb, weil Sie gerade auch mehrfach gesagt haben, wir müssen verhandeln, wir müssen mit den Russen reden und so weiter. Aber dann stellt sich ja auch die konkrete Frage, geht das denn im Moment überhaupt?
Ich hatte ja erst einen Einleitungssatz gebildet und war noch nicht ganz am Ende. Dass es geht, das sehen wir aktuell bei dem wirklich schwierigen Thema des Agentenaustausches. Da haben wir gesehen, dass man offensichtlich verhandeln kann, dass man da nicht eigene Positionen nur aufstellen kann und dann sagen kann, das ist es, sondern es sind Kompromisse gefunden worden, schmerzhafte Kompromisse, wie wir wissen. Tiergartenmörder, sage ich als Stichwort. Wir sehen es beim Gefangenenaustausch, der immer wieder stattfindet. Dort wird miteinander geredet. Wir haben es gesehen bei den Getreidelieferungen. Da wurde miteinander verhandelt. Also wer sagt, es sind keine Verhandlungen möglich, es gibt keine Gesprächskanäle, der sagt einfach die Unwahrheit. Selbstverständlich gibt es die. Die Frage ist ja die, und die kann niemand beantworten. Bis wohin ist das möglich? Ich würde auf jeden Fall dem Hörer widersprechen, wenn er davon spricht. Es gab damals eine kollektive Führung in der Sowjetunion. Also das ist wirklich durch eine Unkenntnis geprägt. Ich habe 3 Jahre in der Sowjetunion eine Aspirantur gemacht. Also nichts davon ist wahr. Aber das ist jetzt völlig unwichtig. Im Übrigen auch ein Wladimir Putin wird irgendwann das Zeitliche segnen. Die Frage ist, wie kommen wir langfristig, auch wenn das jetzt absurd klingt, zu einem System der Sicherheit, das Abrüstung möglich macht. Das ist ja das, was uns hier wirklich trennt und wo wir unterschiedliche Meinungen haben, wie man da hinkommt. Ich bin der Auffassung, dass mehr Aufrüstung, weil es eben am Ende des Tages auch nicht nur um Russland geht. Es geht um China, es geht um Indien. Es geht letztlich sehr, sehr stark um die Vereinigten Staaten, wo wir nicht wissen, wie nach dem November die Situation ist. Deswegen vertrete ich auch die Auffassung, Eigenständigkeit von Europa, was heißt das? Europa muss überhaupt wieder ein Faktor werden und davon sind wir weit weg. Deshalb, niemand kann die Frage beantworten, es wird mit Putin Verhandlungslösungen auch bei Abrüstung geben. Davon sind wir weit weg. Aber ich bin der festen Überzeugung, gerade wir als Demokratien müssen immer wieder zeigen, dass bei uns das oberste Priorität hat, weil wir im Interesse der Menschen agieren und nicht im Interesse von irgendwelchen Weltmachtgelüsten.
Herr Sauber von der Universität der Bundeswehr, Herr Zankel, unser Hörer gerade, hat auch davon gesprochen, er wäre sogar der Meinung, man müsse es wie damals machen und die Russen totrüsten. Eine gute Idee?
Weiß ich nicht, ob ich das so formulieren würde, aber ich glaube schon, dass wir hier im Grunde keinen großen Dissens haben mit Blick auf die Frage, wie wir eben, Herr Bartsch hat es gerade so genannt, zu einem System der Sicherheit kommen, das Abrüstung wieder möglich macht. Also wir wollen da, glaube ich, schon alle hin. Wir dürfen uns eben auf dem Weg dahin nicht dieser falschen Dichotomie hingeben. Wir könnten entweder nur das eine oder das andere tun. Also ich glaube, wir können und müssen die ganze Zeit Verhandlungen suchen und wir müssen uns aber auch verteidigungsfähig machen und auch die Ukraine muss Verhandlungen suchen und wir müssen da unterstützen, aber sie muss auch verteidigungsfähig gemacht werden, wie ich finde, aus meiner Sicht noch mehr, als wir es bisher getan haben. Mhm. Und was wir eben zur Kenntnis nehmen müssen, und da können wir auch mal vielleicht versuchen, eine Lernkurve zu erzeugen aus den letzten 25 Jahren Beobachtungen des Herrn Putin, ist, dass dieses System der Sicherheit, das Abrüstung möglich gemacht hat, von Herrn Putin zerstört wurde. Wir haben versucht, mit Russland in Europa Sicherheit zu erzeugen. NATO-Russland-Grundakte, NATO-Russland-Rat, OSZE und so weiter. Russland hat viele Dokumente unterschrieben, in denen es explizit die Souveränität anderer Staaten zusichert. Unter anderem auch im Budapester Memorandum, ganz explizit für die Ukraine. Und Herr Putin hat all diese Verträge gebrochen und hat die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur zerstört. Und nach der Invasion der Krim.
Da kann ich Ihnen gleich Kontra geben, Herr Sauer. Und zwar nicht ich persönlich, sondern unser Hörer Gisbert Heimes. Er sagt, die Europa wird ohne neue US-Raketen nicht sicherer. Seit der Bundestagsrede Putins im Jahr 2001 und der nachfolgenden Zurückweisung Russlands ist Europa nur noch Spielball, im schlimmsten Fall Matchball im geostrategischen Endspiel. Das heißt, wir haben sowieso nicht viel zu sagen, sagt Gisbert Heimes.
Ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das einordnen soll. Also im Grunde würde ich es so verstehen, wie diese Sorge, die ich vorhin selber auch schon geäußert habe, dass wir unter Umständen natürlich, wenn wir Europäerinnen und Europäer uns nicht um unsere eigene Sicherheit mehr kümmern, Gefahr laufen, unter die Räder zu kommen, wenn ich es mal so ganz einfach sagen darf. Mhm. Und wie gesagt, also der Umgang mit Putin, der ja dann der zentrale Faktor ist, mit Blick auf die Frage, ob man unter die Räder kommt oder nicht, ist eben der, dass wir gesehen haben, dass all das, was wir probiert haben in diesen kooperativen Formaten mit Russland, auch diese Wandel-durch-Handel-Idee, dass wir eben sagen, Putin annektiert völkerrechtswidrig die Krim, marschiert in den Donbass ein und zum Dank bauen wir ihm Nord Stream 2, sodass er seine Kriegskasse füllen kann, um danach dann 8 Jahre später den zweiten Anlauf mit der Ukraine zu nehmen. Also all diese Dinge haben wir ja probiert und ich würde sagen, die sind gescheitert.
Claudia Bardowix hat eine Mail geschrieben. Sie würde interessieren, wie dieses Abkommen über die Stationierung, also diese Erklärung von Anfang Juli, überhaupt zustande gekommen ist. Also ging das von den USA aus und hat Herr Scholz dem zugestimmt, fragt sie. Und sie möchte auch gerne wissen, warum reden wir nicht in der Sendung darüber, dass ausschließlich in Deutschland eine Stationierung angedacht ist. Ja, da hat sie einen Punkt, reden wir also drüber. Herr Sauber, warum in Deutschland?
Also der rechtliche Rahmen ist einmal der NATO-Vertrag von 1949. Und dann der Aufenthaltsvertrag von 1954. Und es gab in diesem Zusammenhang auch in den 80ern schon ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was eben diese Frage aufgeworfen hat, Moment mal, so wer entscheidet das eigentlich? Brauchen wir da einen Volksentscheid? Muss es das Parlament debattieren? Kann die Regierung das entscheiden? Und das Verfassungsgericht hat damals, und das gilt eben bis heute, entschieden, nein, das kann die Regierung entscheiden. Wer da jetzt wann auf wen zugegangen ist, das weiß ich logischerweise auch nicht. Aber ich habe ja vorhin eingangs schon mal skizziert, dass dieses Konzept dieser Multi-Domain-Taskforces, von denen es insgesamt 5 geben wird, die USA da haben, schon lange in Planung ist, dass wir in unserer eigenen deutschen nationalen Sicherheitsstrategie aufgeschrieben haben, dass wir solche militärischen Fähigkeiten haben wollen. Ja, also dass die sind unser definiertes Interesse. Und deswegen denke ich mal, dass es da gar kein großes Gezanke gab an dieser Stelle, sondern dass eben diese Verlegung von den USA vorgesehen waren und man eben die Zustimmung der Regierung gesucht hat und die Regierung eben im Einklang mit der nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands gesagt hat, ja, die können hier stationiert werden.
Wolfgang Helmig, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. In Ihrer Partei rumort es ja vernehmlich, was diese Ankündigung betrifft, neue US-Raketen in Deutschland zu stationieren. Und in dem Zusammenhang fragt Andreas Schäffler per Mail, ob Deutschland tatsächlich eigenständig und souverän entscheiden kann, ob eine derartige Waffenstationierung auf unserem Boden stattfindet. Hat Deutschland da was mitzumelden oder können wir nur im Bundestag eine Aktuelle Stunde ausrichten und dann hat jeder mal was dazu gesagt und das war's dann?
Ja, Herr Sauer hat das ja gerade richtig erläutert, was der rechtliche Rahmen ist, welche Stationierungsabkommen denn geschlossen sind und welche Entscheidung des Verfassungsgerichtsurteils es gibt. Zu dem Ergebnis kommt auch der wissenschaftliche Dienst, der das gerade nochmal aufgearbeitet hat. Das ist eine Entscheidung der Regierung und die Rechte des Parlaments sind an der Stelle nicht berührt. Also die rechtliche Entscheidung darüber hat nicht der Bundestag zu treffen, kann er nicht treffen. Aber er hat die politische Diskussion darum zu führen und das ist sein hohes Recht und das wird er auch tun, wie ich auch eingangs bemerkt habe. In meiner Fraktion sind wir uns darüber einig, dass wir diese Diskussion und Debatte über diese Fragen im Bundestag zu führen haben. Nicht nur in Richtung der eigenen Abgeordneten, auch in Richtung der Öffentlichkeit und in Richtung einer Begründung und einer Darlegung der Entscheidung. Und das ist der richtige Weg, um auch an der Stelle auch klar zu machen, um was es denn insgesamt geht.
Dietmar Bartsch von den Linken. Aber debattieren heißt nicht mitentscheiden. Das heißt, wir haben dann möglicherweise nach der Sommerpause im Bundestag mal einen Tag, wo es im Plenum hoch hergehen könnte wegen dieses Themas. Aber ansonsten passiert nichts.
Naja, ich finde das höchst problematisch. Natürlich rechtlich stimmt das alles, was Herr Sauer und Herr Helmig gesagt haben. Aber das ist ja zunächst keine rechtliche Frage. Dieser aktuelle Beschluss erfolgte ohne Diskussion im Bundestag im Allgemeinen. Ich weiß, der Bundestag entscheidet nichts. Ohne Diskussion im Verteidigungsausschuss im Speziellen. Und nach meinem Wissen auch nicht unter Einbeziehung der europäischen Partner, wie zum Beispiel Frankreich. Deswegen, das kann, und selbst Regierung, hier wurde mal gesagt, Regierung, ich habe ja mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass selbst Regierungsmitglieder davon nichts wussten. Also ich finde, so geht das gar nicht. Und da will ich wirklich nochmal dran erinnern, wie das damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war. Da spielt es zumindest in der Öffentlichkeit eine Rolle. Das kann man heute unterschiedlich bewerten. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber diese Art und Weise Und dann eine Regierung, die nicht mal in der Lage ist, einen Haushalt aufzustellen, entscheidet hier so nebenbei eine strategische Frage. Ich finde, das geht so überhaupt nicht. Das ist keine Rechtsfrage. Da wiederum, ich wiederhole das, haben Herr Helmich und Herr Sauer recht. Aber diese Frage muss anders debattiert werden. Eine Regierung, die, wie gesagt, nicht mal in der Lage ist, einen Haushalt aufzustellen, aber derartige strategische Entscheidung fällt, das finde ich, geht so überhaupt nicht. Und wenn Regierungsmitglieder davon nicht mal etwas wussten, dann ist es ein Problem. Meine Gruppe wird in jedem Fall einen entsprechenden Antrag im Deutschen Bundestag stellen, dass wir diese Frage nicht nur einmal debattieren, sondern sehr grundsätzliche Fragen stellen. Denn wenn es wirklich so ist, wie eben gesagt, dass wir uns einig sind in einer Frage, dass wir dahin kommen müssen, dass wir wieder zur Rüstungskontrolle, Begrenzung und auch Abrüstung kommen. Wenn das Ziel ist, müssen wir über den Weg seriös debattieren, müssen mit der Bevölkerung reden, weil wir ansonsten eine Situation erleben, wie sie aktuell in Großbritannien, in anderen Ländern ist. Die will ich nicht. Ich möchte bitte eine demokratische Debatte und nicht das Mitteilen oder die Unterzeichnung am Rande von irgendwelchen Gesprächen, wo dann selbst Regierungsmitglieder überrascht werden.
Sagt Dietmar Barth von den Linken. Wir haben einen Hörer in der Leitung, einen weiteren. Herr Papke aus Celle, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben ein ähnliches Anliegen, wurde mir gesteckt.
Ja, das stimmt. Zum Teil ist einiges schon beantwortet worden. Aber ich frage mich, wieso? Wir haben doch schon so Debatten geführt, gerade bei der Ukraine-Krise jetzt, welche Raketen oder welche Marschflugkörper wir da hinten geben oder auch nicht. Wieso müssen es amerikanische Raketen sein, die wir da aufstellen wollen? Warum können es denn nicht deutsche sein? Und dann hätte man die Debatte erst gar nicht zu führen brauchen. Dann wäre das im Rahmen der Routine der Bundeswehr passiert.
Haben sie nicht. Wir haben die nicht.
Sagt Frank Sauer.
Wir ganz haben einfach nicht.
Wir haben diese Raketen.
Was heißt denn das schon? Ich sitze hier mit den Bürgern des Ortes Unterlüss auf einem Pulverfass sozusagen. Die Firma Rheinmetall hat hier ihren Schießplatz und baut gerade eine neue Produktionsstraße für die Panzermunition. Wir machen uns über unsere Beerdigung keine großen Gedanken, wenn es mal zum Kriege kommen sollten. Die brauchen wir dann nicht mehr zu bezahlen. Mit anderen Worten würde ich nur sagen, wenn wir sie nicht haben und wir haben 2 Jahre, dann bauen wir sie halt. Wir sind doch technisch und weiter manns genug, solche Dinger zu bauen da. Im Übrigen, eine andere Frage noch gleich additativ dazu. Warum stellen wir die an unseren Grenze auf? Warum nicht noch viel näher strategisch nach Russland hin, nämlich an der polnischen Grenze? Ja, die Polen haben seinerzeit ja auch nicht die NATO gefragt, als sie diesen komischen Vertrag für die Raketen, die angeblich irgendwelche iranischen Raketen abfangen sollten und so weiter. Da ist auch niemand gefragt worden. Das wäre doch strategisch eine Dummheit, wenn man die so weit weg aufstellen würde, sondern viel näher dran an Russland. Das würde die Russen viel mehr beeindrucken.
Dann reden wir mal, dann versuchen wir da mal etwas Licht in den Dschungel zu bringen. Herr Sauer von der Universität München, warum stehen die Dinger hier und warum kommen sie nicht nach Polen? Hat das militärische Gründe? Können Sie da aufklären?
Ja, wir haben diese Waffen nicht. Ich habe das kurz eingeworfen. Deswegen gibt es ja eben diese ELSA-Initiative. Deutschland, Frankreich, Italien, Polen wollen eben diese European Long Range Strike Approach Thematik anfassen. Und da wird vermutlich ein französisches System weiterentwickelt, sodass man die Sache in einem überschaubaren Zeitrahmen, wir wissen ja, Rüstungsprojekte dauern immer länger als gedacht und werden immer teurer als gedacht, dass man es in einem überschaubaren Zeitrahmen hinbekommen kann, dass wir Europäerinnen und Europäer selber solche Fähigkeiten haben. Also das ist der eine Punkt. Die US-Waffen stehen jetzt da, weil wir das nicht haben. Und die stehen da, weil eben in Wiesbaden dieses 56th Artillery Command der Amerikaner stationiert ist. Und da ist diese Multi-Domain Task Force eingegliedert. Und ich will vielleicht nochmal was zum größeren europäischen Kontext sagen in diesem Zusammenhang. Die Finnen, die Balten, die Polen, die gucken alle ganz genau darauf, was wir in Deutschland machen. Und die deutsche Bundesregierung von Olaf Scholz hat einen Führungsanspruch angemeldet in Europa. Und deswegen sind alle Augen auf uns gerichtet. Und historisch gesehen, mit Blick auf Russland, hatten die alle recht und wir lagen alle falsch, parteiübergreifend. Wir haben uns getäuscht, unser Umgang mit Russland war falsch. Und die Finnen und die Polen und die Balten, die stets gewarnt haben, die stets deutlich mehr in ihre Verteidigung investiert haben, weil sie wussten, was kommen könnte und was jetzt gekommen ist, die lagen richtig. Und die gucken und die werden das nicht etwa problematisch finden, dass diese Waffen da stehen, sondern die werden das sehr gutieren und sagen, sehr gut, dass Deutschland hier auch sozusagen Entschlossenheit demonstriert und diesen Teil sozusagen der gemeinsamen Verteidigung schultert.
Eine weitere Hörerin, Frau Nolte aus Hamburg, wartet, wollen wir noch versuchen anzurufen. Aber bis dahin noch eine Frage, die eben auch hier immer im Raum steht und die auch in der Mail von Frau Badowicz, die wir, ich sag mal, jetzt nur zur Hälfte vorhin abgearbeitet haben, noch drin steht. Sie fragt nämlich auch, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen sollte, wäre damit Deutschland das Ziel? Also die Frage nochmal, warum ausgerechnet in Deutschland und machen wir uns damit besonders zum Ziel? Herr Helmich von der SPD, Sie haben, Ihr Fraktionschef, Rolf Mützenich, hat genau das auch aufgespießt. Er hat gesagt, unter Burden Sharing, also unter Lastenverteilung, stelle er sich was anderes vor, als dass nur ein Land, sprich Deutschland, diese Waffen aufnimmt.
Naja, es gibt auch andere Länder. Frankreich wurde gerade erwähnt, dass dabei ist, solche Systeme auch zu entwickeln. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen sollte und es geht darum, genau diese zu verhindern, dann gibt es kein Ziel, das in Europa nicht Ziel wäre. Also von daher sehe ich diese Unterscheidung nicht. Und man muss auch noch eine zweite Initiative des Kanzlers erwähnen, wenn es um den Aufbau eines europäischen Verteidigungsschirmes geht, ESSI, dann ist das ja ein korrespondierendes System, wo es darum geht, die Luftabwehrfähigkeiten ganz Europas zu stärken. Jeder dieser Systeme braucht Standorte und jeder dieser Standorte könnte zu einem Ziel werden. Das ist ein Problem, mit dem man natürlich überall umgehen muss, was für alle europäischen Staaten ein Risiko ist. Aber wie gesagt, es geht darum, Krieg zu verhindern und es geht nicht darum, Krieg zu initiieren und zu führen. Das auf gar keinen Fall, sondern zu verhindern.
Das heißt aber auf die Frage, warum in Deutschland und nicht auch woanders und ob es nicht klüger wäre, da auch so ein bisschen die Lasten und vielleicht auch die Risiken zu verteilen, ist es eher so, dass man sagt, wir sind so oder so Ziel, da machen ein paar Raketen mehr den Kohl auch nicht fett?
Ja, das wäre ein bisschen sehr simpel ausgedrückt. Ich sag mal, die...
Herr Helmich? Da haben wir gerade ein Leitungsproblem. Dann versuchen wir die Leitung wieder aufzumachen. Ja, bitte, Herr Sauer.
Dann also ich würde es auch nicht so flapsig ausdrücken wie Sie, aber ich meine, man braucht ja nur mal im Kopf durchgehen. Ne? Also Rammstein, Büchel mit den B-61 Freifallbomben, den Nuklearen im Rahmen der nuklearen Teilhabe. Afrikom in Stuttgart, alle Bundeswehrstandorte, meine Uni dabei. Ja? Deutschland ist insgesamt NATO-Drehscheibe und damit ist all unsere Infrastruktur ein Ziel. Die Rüstungsindustrie ist ein Ziel, das Regierungsviertel von Berlin vermutlich auch. Also die Vorstellung, dass irgendwie so im Falle eines wirklichen Krieges zwischen NATO und Russland, was wir alle hoffen, dass es niemals so weit kommt, man dem irgendwie entgehen könnte, wenn man irgendwie das Glück hat, nicht zu nah an Mainz-Kastell zu wohnen, die ist weltfremd. Also wir sind insgesamt ein Ziel, das ist so. Und vielleicht zu dieser Frage, warum werden die hier stationiert und nicht woanders? Das konkrete Waffensystem, darüber haben wir hier jetzt noch gar nicht gesprochen, das ist vielleicht auch ein Problem, das sollte man nochmal ganz klar sagen. Also nicht nur geht es hier nicht um irgendwie nukleare oder nuklear bestückbare Raketen, die stehen da auch nicht fest installiert, sondern die sind mobil auf LKWs mit so Containern im Grunde. Das heißt, man kann die dann im Ernstfall auch rumfahren, wo die dann genau stehen, in welchem europäischen Land und so weiter. Das ist ganz offen. Das ist aus militärstrategischer Sicht ein Vorteil von diesen Systemen, weil sie dadurch natürlich schwerer dann vom Gegner zu lokalisieren und zu treffen sind.
Okay, Wolfgang Helmich von der SPD ist wieder zugeschaltet. Leitung steht wieder, aber wir machen weiter jetzt mit Frau Nolte aus Hamburg. Guten Tag.
Grüß Sie. Können Sie mich hören?
Ja, wir hören Sie jetzt und okay, Ihr Anliegen, Frau Nolte.
Ja gut, mein Anliegen ist, dass ich, also dem Bartsch, also dem stimme ich überhaupt nicht zu, was der erzählt. Ja. Und irgendwie können wir nicht die Augen zumachen. Natürlich, ich bin Jahrgang 1943. So. Und logischerweise bin ich jetzt auch nicht für Krieg oder irgendwie, also gar nicht. Und das sieht man schon daran, dass ich 1943 geboren bin und dann, wie gesagt, durch meine Eltern vieles mitbekommen habe, die dann auch zum Teil verfolgt wurden, weil SPD Menschen und oder aber jüdische Abstammung und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, als NATO-Land ist es richtig, dass wir dieses 2%-Ziel erreichen, A. Und B, ich finde auch richtig, dass wir uns da nicht ausklinken können und so tun, als wäre nichts und Putin irgendwie überhaupt nicht beachten und meinen immer, das wäre ein guter Mensch. Ich habe das noch nie geglaubt. Und ich fand also die SPD, die habe ich ja lange Jahre gewählt und ich bin auch SPD-Wählerin, aber die haben die Augen zugemacht und haben immer gemeint, natürlich Merkel auch, muss man deutlich sagen, dass da, wie gesagt, dass der irgendwie ein Schauspieler ist, das sah man doch. Ja? Und deswegen bin ich absolut für die Stationierung, absolut dafür.
Vielen Dank, so. Frau Leute, das war ein klares Statement und im Grunde ja nicht nur ein Statement dafür, dass Sie für die Stationierung wären, wenn sie in 2 Jahren käme, sondern eben darauf, dass man einem Wladimir Putin nicht über den Weg trauen darf, mit dem man aber möglicherweise oder seinem Nachfolger verhandeln müsste. Dietmar Bartsch, Sie sind direkt angegriffen worden. Was sagen Sie, was antworten Sie, Frau Nolte aus Hamburg?
Ich sage Frau Nolte, dass sie wirklich einer völligen Illusion aufsitzt. Also niemand hat gesagt, dass er irgendwie Herrn Putin vertraut. Darum geht es doch überhaupt nicht. Wenn das so einfach wäre, wäre es ja gut. Und dass es ein guter Mensch ist, auch da bin ich weit von weg. Fakt ist nur, darauf ist verwiesen worden, im Jahre 2001 hat Herr Putin damals im Deutschen Bundestag geredet. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass sowohl die Fraktionen der Union als auch der SPD aufgestanden sind und applaudiert haben. Ich will da nur mal vorsichtig dran erinnern. Nein, darum geht es nicht. Wenn es denn so wäre, was hier suggeriert wird, mit der Stationierung der amerikanischen Raketen in 2 Jahren, ich betone das, wären wir irgendwie auf der sicheren Seite, dann wäre es ja schön. Das ist aber nicht der Fall. Herr Sauer hat zu Recht darauf aufmerksam gemacht, wenn es wirklich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland kommt, dann ist Deutschland ein Hauptkampffeld. Und genau darum geht es doch. Wie verhindern wir das? Und da teile ich eher die Position von Herrn Mützen nicht zu sagen, also wir sind dann, was auch Lasten betrifft, natürlich ganz weit vorn und das müssen wir verhindern. Und deswegen immer wieder mein Plädoyer dafür, dass wir reden müssen, auch mit Menschen wie Putin, dass der ein Diktator ist, dass der die Verantwortung für den völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine trägt, dass er in Syrien wesentliche Aktien an der Auseinandersetzung hat und. Das ist unbestritten. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass auch die NATO nicht nur ein Heldenbündnis ist. Und deshalb sage ich, wir müssen in der jetzigen Situation, da ist ja der Begriff Zeitenwende richtig, darüber reden, worin besteht die Zeitenwende? Was ist die Aufgabe Europas? Was wird die Aufgabe Europas nach einem eventuellen Wahlsieg von Trump, den ich auf jeden Fall nicht wünsche, sein? Das ist die zentrale Frage. Wie kommen wir dahin, dass es wirklich zur Abrüstung kommen kann, dass wir Verträge haben, die eingehalten werden und dass das, was in schärfsten Zeiten der Blockkonfrontation möglich war, dass diese Verträge auch umgesetzt worden sind. Das ist das Entscheidende und da finde ich es eine Debatte notwendig und nicht das Unterzeichnen von irgendwelchen Abkommen, wo dann gesagt wird, in 2 Jahren wird stationiert, dann wird gesagt, wir entwickeln ein System, was vielleicht in 5 Jahren unter hohem finanziellen Aufwand zustande kommt, aber wo wir im Moment mehr Fragezeichen als alles andere haben. Jetzt wird suggeriert, wir haben eine Lösung mit der Stationierung. Das ist sachlich falsch. Das ist, wenn überhaupt, ein Mosaiksteinchen. Und ob das hilfreich ist, da habe ich große Zweifel weiterhin.
Frank Sauer in München von der Bundeswehr-Universität. Stichwort Abrüstung, Stichwort, kann sich so etwas wiederholen wie 1987 mit dem damaligen INF-Vertrag, der die Abrüstung und Zerstörung von Mittelstreckenraketen in Europa auf beiden Seiten der NATO und des damaligen Warschauer Pakts regelte. Kann es sowas nochmal geben? Damals war mein Eindruck, das kam auch dadurch zustande, dass es gemeinsame Interessen dann plötzlich gab zwischen NATO und Warschauer Pakt, zwischen Russland und den USA. Das war das Entscheidende. Beide hatten eigentlich kein Interesse an diesen Waffen mehr, wenn wegfallen würden. Ist das nicht das Entscheidende, dass die Mächte, die da etwas zu sagen haben, im Grunde einen Interessenübereinstimmung haben müssen, um überhaupt in eine Gesprächsform zu kommen? So wie das auch bei dem hier auch schon in der Sendung erwähnten Agentenaustausch und Gefangenenaustausch vor einigen Tagen der Fall war.
Ja, ich denke, dass es natürlich so ist. Ich will aber nochmal, vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, die später eingeschaltet haben, dieses Missverständnis verhindern und sagen, dass es eben deutlich mehr Unterschiede als Parallelen gibt von heute, zwischen heute und eben dieser Zeit da in den 80ern, die dann am Ende nach dem NATO-Doppelbeschluss mit dem INF-Vertrag endete. Nochmal, es geht hier nicht um nukleare Waffen und ich will das vielleicht auch nochmal sagen, wenn wir da nachrüsten wollten im Nuklearbereich, also jetzt nicht Deutschland, aber zum Beispiel die USA, dann hätten die einiges zu tun. Ja? Weil was Herr Putin entwickelt hat in den letzten Jahren mit Avangard, Hyperschall-Waffensystem, mit Poseidon, einem Torpedo, einem riesigen, der autonom die Weltmeere durchquert, um dann eine riesige radioaktive Flutwelle auszulösen vor der Küste des Feindes, mit Burevestnik, einem atomar angetriebenen, tatsächlich angetriebenen, mit einem offen liegenden Kernreaktor, Marschflugkörper, der also eine nukleare Wolke hinter sich herzieht, bis er dann irgendwo einschlägt. All diese Dinge entwickelt Putin gerade. Ja? Also wenn wir im Nuklearbereich dasselbe haben wollten, was wir in den 80ern mal gemacht haben, dann müssten wir erstmal also Nuklearwaffen aufrüsten bis zum Anschlag, um mit Herrn Putin überhaupt Schritt zu halten. Er hat ja vorgelegt. Und natürlich haben Sie recht, Herr Gers. Also es hat auch, glaube ich, sehr, sehr viel mit den zwei Menschen, Reagan und Gorbatschow, zu tun, die dann in Reykjavik zusammensaßen und diesen INF-Vertrag klargemacht haben. Und die eben tatsächlich so eine bahnbrechende Entscheidung getroffen haben, wie zu sagen, wir wollen diese Waffensysteme wirklich abrüsten, wir wollen die zerstören. Deswegen, unter anderem deswegen, haben ja eben zum Beispiel die USA überhaupt gar keine nuklearen Marschflugkörper mehr. Ja, den letzten, der irgendwie noch, also die ganzen Landgestützten wurden damals mit INF abgeschafft und den letzten, den die USA hatten, die Advanced Cruise Missile, ist 2012 außer Dienst gestellt worden. Die war luftgestützt. Also wir sind in einer wunderbaren Situation der Rüstungskontrolle und Abrüstung gewesen. Und maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir in dieser heute nicht mehr sind, ist der Putin mit seiner Politik der letzten zwei Jahrzehnte. Und wie wir da wieder hinkommen, das ist die entscheidende Frage. Aber die Lehre so aus INF ist ja doch wohl eher, dass es nur mit warmen Worten und darauf hoffen, dass Herr Putin zur Besinnung kommt, vermutlich nicht getan ist.
Nur mit warmen Worten ist es nicht getan, Wolfgang Helmich von der SPD. Aber es ist so, wie es im Moment rübergekommen ist, diese Vereinbarung zwischen den USA und der Bundesregierung, was diese neuen Raketen betrifft vom Anfang Juli. Es kam nicht so richtig rüber, so wie damals, dass es einen Doppelbeschluss gäbe nach dem Motto, einerseits wird gerüstet, auf der anderen Seite wird aber auch ein Verhandlungsangebot, wie damals eben in den 80er Jahren, unterbreitet. Gibt es keinen Doppelbeschluss in der Art jetzt oder ist da doch was drin, was wir alle noch nicht gesehen haben?
Also es gibt keinen Doppelbeschluss wie damals, weil es diese Verhandlungssituation wie damals auch heute nicht gibt. Aber in diesem Beschluss ist das Angebot drin, an Russland über diese Fragen zu reden. Das Angebot ist gemacht, das Angebot ist gesagt, das Angebot ist abgelehnt. Nämlich mit dem Hinweis darauf, aus Russland, wir werden eine atomare Antwort finden und geben. Also die Voraussetzung zu sprechen, das gleichgelagerte Interesse, wie es gerade genannt worden ist, ist im Moment schlichtweg nicht vorhanden, weil das russische Interesse ein anderes ist. Und auf dieses russische Interesse muss sich Europa eben dann auch im transatlantischen Bündnis wappnen, damit man gerüstet ist, damit man sich verteidigen kann und nicht angreifen kann. Und deshalb ist es wichtig, diese Waffensysteme, die der Abschreckung dienen, dann auch entsprechend zu haben, europäisch zu entwickeln. Großbritannien macht ja nun auch mit. Und wie gesagt, und gleichzeitig das Luftverteidigungssystem, das Europa auch sicherer machen soll, mit mehreren europäischen, mehr als 16 europäischen Partnern.
Dietmar Bartsch, ganz kurz noch, wie ist Ihr Angebot, was einen Doppelbeschluss beträfe?
Das Problem ist, dass es einfach, was Herr Helmich eben gesagt hat, so nicht stimmt. In der Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland ist das genau nicht drin, dass es ein Angebot gibt. Und das wäre dringend notwendig. Damals gab es mindestens einen Doppelbeschluss. Und ich sage, wir dürfen keine Verschiebung haben. Diplomatie darf kein Schimpfwort werden. Und wenn wir uns einig im Ziel sind, dass wir hinkommen müssen zur Abrüstung, dann finde ich, dass wir über den Weg da streiten müssen. Und deswegen war es falsch, eine solche Vereinbarung ohne ein entsprechendes Angebot an Russland zu unterzeichnen.
Sagt Dietmar Bartsch, der verteidigungspolitische Sprecher der Linken im Bundestag. Das ist jetzt, so wie die Diskussion gelaufen ist, ein Schlusswort in der Sendung geworden, ohne dass es geplant war. Ich danke Dietmar Bartsch, ich danke auch Wolfgang Helmich, dem verteidigungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Und ich danke Dr. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München für diese informative, hoffentlich, Sendung zum Thema Machen neue US-Raketen Europa sicherer. Das war Kontrovers, am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und kommen Sie gut durch die Woche.